Wir machen den Weg frei.
Vielleicht ist der Werbespot bekannt. Der Slogan auf jeden Fall. Aus früheren Jahrzehnten. Schön wär's. Das ginge so einfach, Lösungen zu finden. Aber der Film passt. Insofern, ihr könnt übrigens wieder Licht anmachen hier. Das wäre super. Der Film passt insofern zum Karfreitag, als dass das Geschehen, das wir feiern, auch die Überbrückung eines verhängnisvollen und tödlichen Abgrunds ist. Viel tiefer als die Not in dem Film, in die die Menschen reingefahren sind, ist die Lage, in der wir Menschen in unserer Welt stecken. Wir wurden ja schon so toll mit hineingenommen in das, was uns das Leben schwer macht. Vieles bedroht unser Leben, die Lebensfreude und auch das Leben selbst. Und Karfreitag ist ein Brückentag. Darum treffen wir uns ja heute Morgen hier. Was urlaubstechnisch ein wenig ins Gewicht fällt, hat für unser Leben einen viel größeren Wert. Denn Karfreitag geht es um den, der die Brücke über den tödlichen Abgrund unseres Lebens geschlagen hat. Jesus Christus. Die Predigt trägt deshalb den Titel, nicht wir machen den Weg frei. Jetzt muss ich die Predigtpräsentation haben. Er macht den Weg frei. Wir lesen aus dem Brief an die Hebräer. Musstest du das jetzt machen oder kann ich das machen? Oh, Mist. Na gut. Okay, lassen wir uns nicht von beirren. Wir lesen aus dem Brief an die Hebräer, Kapitel 9, die Verse 15 und die Verse 24 bis 28. Und darum ist er, da geht es um Jesus, auch der Mittler des neuen Bundes, auf das durch seinen Tod, der geschehen ist zur Erlösung von den Übertretungen unter dem ersten Bund, die Berufenen das verheißene ewige Erbe empfangen. Denn Christus ist nicht eingegangen in das Heiligtum, das mit Händen gemacht und ein Abbild des wahren Heiligtums ist, sondern in den Himmel selbst, um jetzt zu erscheinen vor dem Angesicht Gottes für uns. Auch nicht, um sich oftmals zu opfern, wie der Hohepriester alle Jahre mit fremdem Blut in das Heiligtum geht. Sonst hätte er oft leiden müssen vom Anfang der Welt an. Nun aber, am Ende der Zeiten, ist er ein für alle Mal erschienen, um durch sein eigenes Opfer die Sünde aufzuheben. Und wie den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht, so ist auch Christus einmal geopfert worden, die Sünden vieler wegzunehmen. Zum zweiten Mal erscheint er nicht der Sünde wegen, sondern zur Rettung derer, die ihn erwarten. Er macht den Weg frei. Wie er den Weg frei macht, gucken wir uns in drei Abschnitten an. Jesus tritt für dich ein. Jesus trägt deine Sünde. Jesus holt dich ab. Jesus tritt für dich ein. Es ist uns ja oft gar nicht so klar, mit welchem Vorrecht es ein Volk in dieser Welt gegeben hat. Das Volk Israel. Mit diesem Volk hatte Gott einen Bund geschlossen, ist er eine Verbindung eingegangen, eine Verpflichtung. Das muss man sich mal vorstellen. Der Gott, der als einziger völlig unabhängig ist, den niemand zu etwas zwingen kann, der sich zu überhaupt nichts verpflichten lassen müsste, ist eine Verpflichtung eingegangen mit Menschen. Er hat versprochen, für das Volk zu sorgen, ihnen Lebensraum und Schutz zu geben. Und das Volk hatte versprochen, seinem Gott dafür zu vertrauen und auf ihn zu hören. Und so konnte Verbindung zwischen Gott und Menschen bestehen. Und nun ist in der Geschichte dieses Volkes stellvertretend für die ganze Menschheit deutlich geworden, dass wir Menschen unsere Seite der Bundesverpflichtung nicht einhalten. Da sagt Gott uns, wie das Leben funktioniert und wir pfeifen drauf. Das geht nicht nur dem Volk Israel so, das geht in der ganzen Welt bis heute so. Weil in uns Menschen das Misstrauen gegen Gott wuchert und frisst, wie zum Beispiel Krebs. Die Bibel nennt diese in uns wohnende und untrennbar mit uns verbundene Kraft Sünde. Es ist ganz wichtig, dass wir das immer wieder verstehen. Wir lesen in der Bibel ja dauernd davon. Es geht um diese Kraft, die in uns tobt und über die wir selber nicht Herr sind. Nun fragen ja viele Menschen bei dem, was unser Leben so angreift, was es auch handfest zerstört. Ein paar Dinge haben wir ja gesammelt. Wie kann Gott das zulassen? Diese Frage ist gut. Sie kommt ja aus einer guten Beobachtung. Tagtäglich tut sich ein unüberbrückbarer Abgrund auf. Zwischen dem, wovon wir Menschen träumen und was wir zum Leben auch brauchen. Auf der einen Seite. Und zwischen dem, was wir erleben in unserer Welt, auf der anderen Seite. Wenn es Gott gibt, sagen viele, dann könnte man ja den Eindruck kriegen, er wäre gegen uns. Und genau davon berichtet uns die Bibel. Davon, dass es ihn gibt. Unmissverständlich. Das ist auch keine unsichere, vage Geschichte. Und davon, dass wir Menschen ihn gegen uns haben. Das Leid in unserer Welt spricht genau diese Sprache. Ohne Gott fährt der Mensch sein Leben an die Wand oder wie im Film voll in den Abgrund. Wir haben unser Leben verwirkt. In dem Werbefilm können die Fahrgäste nichts dafür, dass der Zug auf den Abgrund zurast. Sie merken es nicht mal. Das ist wohl auch die Situation, das mit dem Merken, in der wir uns in unserer Gesellschaft heute befinden. Da wird ja wenig noch von Gott gesprochen, geschweige denn davon, dass irgendwas fehlt bei uns. Und doch ist eben die Situation, in der wir stecken, eine völlig andere als die der Menschen im Zug. Denn wir sind selbst dafür verantwortlich, dass es auf den Abgrund zugeht, und zwar mit Höchstgeschwindigkeit. Da hatte der Blitz eingeschlagen bei der Brücke. Bei uns Menschen haben wir per Blitz eingeschlagen und uns von Gott abgeschnitten. Und so wie wir sind, können wir nicht in seiner Nähe sein. Wir haben das am letzten Sonntag schon verhandelt. Gottes Wesen, der heilig und rein ist und die Liebe in Person, hat mit unserem Wesen nichts zu tun und ist nicht damit vereinbar. Wir Menschen sind auf Distanz zu Gott gegangen. Und da sind wir jetzt auch. Entfernung bedeutet das auf Deutsch. Und genau das hat Gott deutlich gemacht mit dem Gottesdienst im Alten Bund. In der ersten Verpflichtung, in dieser Verbindung, die er mit dem Volk Israel eingegangen ist. Es gab das Heiligtum. Dort hatte Gott zugesagt, da bin ich. Da könnt ihr mich treffen. Da könnt ihr mit mir sprechen. Da könnt ihr Gemeinschaft mit mir eingehen. Und in diesem Heiligtum gab es den Raum, der das Allerheiligste genannt wird. Dort war Gott. Natürlich symbolisch. Aber dort war es auch so, wie wenn Gott da ist. Denn wer dort falsch eintrat, starb. Nur einmal im Jahr durfte, nachdem er für sich selbst und dann für das Volk Opfer dargebracht hatte, der sogenannte Hohepriester in diesen Raum treten, um Sühne für die Schuld des Volkes zu erwirken. Einmal im Jahr, zu keinem anderen Zeitpunkt und auf keine andere als die vorgeschriebene Weise durfte man sich diesem Raum nähern und dem, was da drin war. Vor diesem Allerheiligsten war ein Vorhang angebracht, um deutlich zu machen, es besteht eine Trennung zwischen Mensch und Gott und wir können sie nicht überwinden. Und nun starb Jesus Christus am Karfreitag einen qualvollen Tod. Nicht, weil er selbst nicht hätte zu Gott kommen dürfen. Er war der Einzige, der es immer hätte dürfen. Der es auch hätte können. Der schon mal von Gott gekommen war. Er war da ja vorher. Nein, sondern weil wir von Gott getrennt sind. Kurz bevor ihm die Kraft ausging und er an unserer Stelle sein Leben verlor, rief er noch, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Da hat er sie ausgehalten, diese Trennung, diese Ferne von Gott, unsere Gottesferne. Und nun wird in unserem Textabschnitt erklärt, dass er durch seinen Tod Eintritt in den Himmel bekommen hat. Also nicht nur in dieses auf der Erde hergestellte Heiligtum, was nur ein Symbol war, sondern in den Himmel selbst. Er ist ja von den Toten auferstanden. Und nun steht er vor dem Vater. Da ist er jetzt. Und er steht dort für uns vor dem Vater. Für dich und mich. Gerade jetzt. Jetzt. Um jetzt zu erscheinen vor dem Angesicht Gottes. Der, der als Richter unser Leben zu beurteilen hat, tritt vor Gott für uns ein. Nun darfst du auch zum Vater treten. Und all das Geschilderte, man könnte das viel ausführlicher machen, es dauert ein bisschen. Bei mir dauert es immer ein paar Jahre, bis ich durch die Bibel bin. Gott hat sich richtig Zeit genommen. Mindestens 1500 Jahre. Um zu zeigen, dass das nun wirklich nicht selbstverständlich ist und von uns aus überhaupt nicht möglich. Man darf ruhig mal vom Stuhl fallen. Davon. Das darf einen mal vom Hocker hauen. Dass Jesus uns Zugang zu Gott verschafft hat und jetzt für uns dort eintritt. Er will so gerne, dass du in Ewigkeit kommst. Deshalb ist der Vorhang im Tempel zerrissen, als Jesus starb. Ja, das sollte das zeigen. Das ist nicht so von ungefähr. Da war gerade irgendwie die Spannung so groß und dann ist das halt gerissen. War schon ein bisschen alt. Was auch immer gegen dich spricht, wer auch immer gegen dich spricht und was dich von Gott trennen müsste, er macht den Weg frei. Er tritt für dich ein. Das ist das Erste. Das Zweite, Jesus trägt deine Sünde. Wir merken es an diesen Dingen, die wir da notiert haben. Der Tod wirft in unserer Welt seine Schatten immer auf unser Leben. Mal mehr, mal weniger spüren wir das, aber immer ist er da. Er steht uns vor Augen. Wir können bloß nicht per Computeranimation mal eben wie so ein Laserschwert da eine Schiene drüberlegen, dass wir etwa rüberkommen würden über die Brücke. Gott hat uns das Leben geschenkt und wir haben es uns wieder genommen. Wir Menschen kommen da nicht rüber. Wir sind abgeschnitten. Wir müssen vor Gott die Verantwortung für das übernehmen, was wir in unserem Leben gedacht, nix, die Gedanken sind frei, die Gedanken haben eine große Bedeutung, sie sind immer das Erste vor einer Tat. Wir müssen Verantwortung übernehmen für das, was wir gedacht haben, gefühlt haben, gewollt, gesagt, getan haben und für das, was wir gelassen haben, aber hätten tun müssen, sollen, können, müssten, wollten, dürften. Es ist ein falscher Mythos, dass man dabei mit guten Taten etwas Schlechtes ausgleichen könnte, so wie auf so einer Waage. Seit wann können wir etwas in unserem Leben ungeschehen machen? so wenig bedeutend oder so sehr bedeutend es auch sein mag. Noch nie konnte etwas ungeschehen gemacht werden. Dafür ist das Leben und die Zeit, die Gott uns schenkt, viel zu wertvoll und bedeutend, als dass diese Möglichkeit bestehen würde. Der Lebensraum so einzigartig, als dass man irgendwas zurückdrehen könnte. Wofür wir uns entschieden haben, das hat für Gott immer Gewicht. Unendlich Gewicht. Nichts wird ungeschehen gemacht, was nicht hätte passieren dürfen. Und nichts wird geschehen, was versäumt wurde. Nichts wird ausgeglichen oder aufgerechnet. Unter Menschen, die nicht glauben, hat sich so eine säkulare Leistungsgesellschaft entwickelt. Man spricht ja nicht von Gott. Und man meint ja, damit sei man ihn auch los. Und trotzdem kämpfen wir mit einer säkularen Leistungsgesellschaft ständig gegen die Verfallenheit unseres Lebens an. Wir befinden uns auf dem Weg in den Abgrund und versuchen ständig, diesen Zug aufzuhalten. Zum Beispiel mit dem Körperkult, der heute so betrieben wird. Ja, da ist man nur etwas wert, wenn man schlank ist und stark und gesund. Die anderen sollen bitte auch rechtzeitig ihren Hut nehmen. Oder man muss heute, das ist ja bei uns in Deutschland, finde ich furchtbar geworden, in der Schule immer ausgesprochen gut sein, sonst hat man sich die Chancen im Leben alle verbaut, dann ist alles vorbei. Nichts mehr zu machen. Immer mehr Schüler geraten zutiefst unter Druck. Das Burnout-Syndrom gewinnt unter Schülern erheblich an Masse. Alles muss sich der Karriere unterordnen. Auf diesem Altar werden ja auch Kinder geopfert. Sie stehen ja nur im Weg. Sie würden uns nur behindern. Bei der Verfügbarkeit für unsere Pläne und bei unserem Wohlbefinden. Diesen Stress tut sich ja heute kaum noch jemand an. 1,3 Kinder im Schnitt. Es soll nie einer Gesellschaft gelungen sein, eine Geburtenrate unter 1,5 Kindern wieder umzudrehen. Und wir wissen warum. Wir wollen das ja gar nicht. Außerdem soll der Wohlstand mit allen Mitteln gehalten werden, noch ausgebaut werden am besten, weil er uns angeblich ja das Leben erhält. Wenigstens haben wir Geld, wenn wir auch sonst vielleicht nicht so viel mehr haben. Wie dem, der sich etwas nicht leisten kann, ist ja ganz schlimm. Und nicht zuletzt jagt die säkulare Leistungsgesellschaft nach einer möglichst hohen Frequenz von Glücks- und Spaßerlebnissen, weil man ja etwas aus dem Leben rausholen muss. Und was denn sonst? Das kann richtig in Stress ausarten. Es wird nicht nach Gott gefragt, aber wir müssen uns eben selbst alles erkämpfen, was wir eigentlich bei ihm finden würden. Es fordert unsere ganze Kraft, dieser Kampf gegen die lebensfeindlichen Mächte. Und da haben die Juden ja schon immer einen Vorteil gehabt. Es ist in ihrer Volksgeschichte schon verankert, dass Gott auf anderes Wert legt, als das, wonach wir so hier jagen in Deutschland. Allerdings lebten sie, wie die Christen, an die der Hebräerbrief als erstes gerichtet war, in einer religiösen Leistungsgesellschaft. Das sah einfach anders aus. Da musste man Gebote halten, Feiertage einhalten, Rituale pflegen, so tun, als ob alles in Ordnung sei. Nur, wer die äußerlichen Vorschriften einhält, kann sich der Liebe Gottes gewiss sein, sagte man. Wie soll das auch sonst sein? Man muss sich im Leben alles verdienen. Wie sollte es sein, dass man sich die Zuwendung bei Gott nicht verdienen müsste? Das menschliche Herz funktioniert ebenso. Und das kommt bis heute in christlichen Gemeinden vor. Oft genug leben wir etwas nicht, weil es gut ist. Gebet, Bibel lesen, anderen helfen. Sich nicht alles vollpacken im täglichen Leben, sondern Zeit lassen, weil andere Menschen uns vielleicht unterbrechen könnten und uns brauchen. Wir leben das nicht, weil es gut ist immer und wir im Vertrauen auf Gott gerne Platz dafür in unserem Leben haben wollen, sondern weil wir eine bestimmte Vorstellung davon haben, wie Gott uns annimmt. Und er kann uns nur so annehmen, wie wir uns das vorstellen. Und das geht also nur auf dem Wege, dass wir uns benehmen. Wir wollen es schließlich selber geschafft haben. Wir möchten nicht angenommen werden, ohne es selber sichern zu können. Da hinge man am Ende ja noch von jemand anderem ab. Was die säkulare Leistungsgesellschaft ihrerseits probiert, probiert die religiöse Leistungsgesellschaft einfach nur auf diesem Wege. Hauptsache, ich sichere selber mein Leben. Wir wollen es verdient haben. Deshalb machen wir eben, wovon wir denken, dass Gott es fordert. Man kommt an ihm ja nun mal leider nicht vorbei. Und Gott bleibt immer schön weg. Er soll bloß bleiben, wo er ist, nur nicht so nahe kommen. Die Opfer im Alten Testament, die im Heiligtum gebracht werden, haben immer daran erinnert, dass wir Menschen von uns aus nie bei Gott ankommen können. Um unsere Schuld auszugleichen, unsere Sünde wegzubekommen, muss gestorben werden. Man kann den Hebräerbrief daraufhin mal lesen. Wir haben ihn vor einiger Zeit im Bibelgespräch behandelt. War großartig. Dass Tiere anstelle von Menschen sterben, war dafür eine vorläufige Lösung. Die sollte gar nicht für immer gelten. Die sollte sowieso gar nichts irgendwie richtig bewirken. Es war eine Erinnerung dann daran. Da wurde nur deutlich, wie ernst Gott uns nimmt und wie groß unser Schaden ist. Deshalb wurde in jedem Jahr am Versöhnungstag, das am Sonntag schon angesprochen, einem Bock die Sünde des Volkes auf den Kopf gelegt und dann wurde er in die Wüste gejagt. Der sogenannte Sündenbock. Wie schön, wenn es ein anderer ist. Wie dumm, wenn wir es gerade mal sind. Und ein anderer Bock wurde geschlachtet und das Opfer wurde von diesem Hohenpriester einmal im Jahr in dieses Allerheiligste gebracht. Um die menschliche Schuld zu sühnen. Gott kann mit der Sünde in uns, mit diesem fressenden Schaden, keine gemeinsame Sache machen. Deshalb können wir uns bei ihm auch nichts erarbeiten, ihr Lieben, wenn wir es doch mal begreifen würden. Bei mir dauert es schon mein ganzes Leben lang. Denn alles, was wir selbst machen, gleicht doch nicht aus, was uns fehlt. Es wäre immer diese Rechnung, ich gleiche das schön ein bisschen aus. Nein, da wird nichts ausgeglichen. Womit denn? Das wird im Opfer deutlich. Und nun hat Gott sich dieser Sache angenommen und am Karfreitag selbst das Opfer gebracht. Als Jesus starb, lag wie auf dem Sündenbock die Schuld aller Menschen, die Sünde aller Menschen auf ihm. Deswegen ist er da im Mittelpunkt. Deswegen ist das Kreuz das Symbol des christlichen Glaubens. Der Sohn Gottes hat unsere Sünde auf sich genommen, damit wir daran nicht krepieren müssen. Er war ja der Einzige, der keine eigene Sünde hatte. Kein anderer hätte die Schuld anderer tragen können oder die Sünde. Wäre gar nicht möglich gewesen. Und dieses Opfer ist deshalb ein für allemal gültig. Und wenn du ihm das glaubst, wenn du das in deinem Leben ernst nimmst, wenn du das mal wichtiger sein lässt, als alles andere, wonach du bisher gejagt hast, dann kommst du in den Geschmack der Zuwendung Gottes, der Liebe Gottes. Darum geht es, nicht selbst machen, sondern sich gefallen lassen. Und das Selbstgemachte mal unwichtig sein lassen, unwichtiger. Und das mal als die Hauptsache sehen, was Gott für dich getan hat. Dann wird die Liebe Gottes dein Lebenselement. Diese schon bestehende Zuwendung, die du mit nichts erarbeiten musst. Du lebst nicht davon, was du dir verdient hast. Du lebst davon, dass Jesus dir gedient hat und was er dir am Kreuz verdient hat. Dann verliert die Sünde nicht nur ihre Macht, dich in Ewigkeit umzubringen, sondern auch die Macht, dich in deinem Leben im Misstrauen gegen Gott festzunageln. Jesus hat sich ja schon für dich festnageln lassen. Dann wirst du frei. Frei zu entdecken, dass Gott nicht unser größter Feind ist, wie wir Menschen immer behaupten, sondern unser größter Freund. Und so einen finden wir nirgendwo, nicht mal in uns selber. Und nun können wir in Verbindung mit ihm leben, der sich nach uns sehnt. Jesus trägt deine Sünde. Sobald du ihm glaubst, ist sie also weg von dir. Das kann keiner mehr geltend machen gegen dich, selbst wenn sie es probieren. Jesus tritt ja für dich ein, haben wir eben gerade gehabt. Und er trägt deine Sünde. Der für dich eintritt. Ja, wer will denn da noch was sagen? Er macht den Weg frei. Du sollst leben. Und zwar in Ewigkeit. Darum geht's als drittes. Jesus holt dich ab. Er wird ein zweites Mal in diese Welt kommen. Nicht, weil er was vergessen hat. Oder weil beim ersten Mal irgendwas schiefgegangen ist. Oder nicht vollständig war. Sondern um dich abzuholen. Du brauchst auf keinen Bahnsteig. Der kommt. Gottes Ziel war es schon immer. Und nur deshalb gibt es dich, dass er dich in Ewigkeit bei sich hat. Darum ging es ihm schon immer. Deswegen hat er sich dich ausgedacht. Und jetzt holt er dich sogar ab. Und er bringt dich dahin. Er hat schon eine Wohnung für dich. Hat Jesus gesagt in Johannes Evangelium Kapitel 14, wird uns das berichtet. Das sind viele Wohnungen, sagt er. Mensch, ladet noch ein, so nach dem Motto. Und er ist schon mal hingegangen nach seiner Auferstehung, um alles fertig zu machen. Ja? Bei uns wäre das eine Renovierung. Ist ja da nicht nötig. Aber er ist schon seit 2000 Jahren damit beschäftigt, das so für dich bereit zu machen. Mensch, das muss ja was werden. Diese Welt dauerte nur 7 Tage. Und er hat versprochen, dass jede und jeder, die und der ihm glaubt, in Ewigkeit bei ihm sein wird. Das wird ein Fest. Und deswegen ist Karfreitag ein Festtag. Ich will jetzt keinen Streit entbrennen über das Tanzverbot und so. Ich finde das gut, wenn man da mal nicht aus irgendwelchen Gründen tanzt. Aber du dürftest heute ruhig mal eine Tanzveranstaltung machen, weil Jesus dir das Leben schenkt. Wir erben von und mit Jesus einen Platz in Gottes Nähe. Er gibt dir Anteil an seiner Heiligkeit, weil Gott für dich gelten lässt, was für Jesus gilt. Du brauchst nichts machen. Es geht darum, es anzunehmen. Das verändert dein ganzes Leben. Nicht, weil du zu irgendwas gezwungen wirst, sondern als Folge davon, dass du begreifst, wie er zu dir steht. Dass du in die Gemeinschaft mit ihm eintrittst und ein neues Lebenselement findest. Schon hier und jetzt ist Jesus für dich da und ruft dich. Und ihn erwarten bedeutet, unser Leben auf ihn einzustellen. Nicht, ach ja, der kommt ja irgendwann, den muss ich ja mal. Nein, sondern jetzt geht's wirklich mal darum, sich vom Hocker hauen zu lassen, was dieser Gott bereit war für dich zu geben. Und dann zu wissen, niemand liebt wie er. Bei niemandem hast du es so gut wie bei ihm. Deshalb, wer ist das Schönste? Er wird jetzt kommen. Dann leb mal so. Die Sünde, das Misstrauen gegen Gott will uns ständig einreden, dass es ja noch Wichtigeres gäbe, dass es dich zu viel kostet, seine Gebote ernst zu nehmen, dass wir uns ständig um uns selbst drehen müssen und um uns selbst kümmern müssen. Du darfst dein Leben jetzt in die Hand von Jesus legen. Er wird sich um dich kümmern. Er gibt dir, was du brauchst. Es mag sein, dass dir vieles fehlt, aber du wirst schon noch sehen, wie gut er es macht. Er ist zu dir gekommen und lebt mit dir in einer Welt, in der alles nach Tod riecht. Ja, aber er nimmt dich mit in seine Welt, in der der Tod keinen Platz mehr hat. Er macht den Weg frei. Jesus hat sich für dich und damit dir hingegeben. Er holt dich ab und bringt dich ans Ziel, in die Ewigkeit bei Gott. Was auch immer dir begegnet, du kannst ihm absolut vertrauen und dich von ihm führen lassen. Er macht immer den Weg frei.